Wer ist der beste Torwart der zweiten Liga? FCK-Torwarttrainer Sören Rittmeier, der hat da so eine Ahnung. Hallo und herzlich willkommen bei Lautre, dem Rheinpfalz-Podcast über den FCK. Mein Name ist Julian, ich bin Redakteur im Sportbad der Rheinpfalz und mir aus dem fernen Kaiserslautern zugeschaltet, Sören Rittmeier, Torwarttrainer der Roten Teufel. Hi Sören.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
Jetzt, ich stelle direkt zum Anfang die großen Fragen des Lebens. Wirklich, wir steigen ganz groß ein, kleiner geht's nicht. Was macht einen guten Torhüter aus?
Okay, ist natürlich direkt die einfachste Frage am Anfang. also ein guter Torhüter für mich zum Beispiel spielen da so Sachen Schnelligkeit, Dynamik, Handlungsschnelligkeit, also Entscheidungen zu treffen, aber natürlich dann die ganzen Basics. Mittlerweile ist ja auch der fußballerische Faktor ein enormer Mehrwert, den du im Spiel brauchst, aber die wichtigste Aufgabe ist und bleibt für einen Torhüter natürlich, das Tor zu verteidigen und da halt alles reinzusetzen und die Mentalität zu haben, gar kein Gegentor zu bekommen. Und all diese Kombinationen, die machen natürlich dann einen sehr guten Torhüter aus. Und ich glaube, da, wenn man sich einen malen könnte, würde sich wahrscheinlich jeder denselben malen. Aber das ist ja leider nicht die Möglichkeit. Aber ich glaube, das sind so Punkte, die natürlich darauf einfließen, ob ich ein überragender, ein Weltklasse-Torhüter werde oder halt nicht.
Du bist jetzt seit, ich gucke mal gerade auf den Kalender, knapp ein halbes Jahr beim FCK. Wie würdest du die Torhüter des FCK einschätzen? Sind es gute Torhüter?
Also ich finde, wir haben gute Torhüter und das fängt halt mit der Mentalität an. Diese Mentalität wirklich, das Tor verteidigen zu wollen, sich jeden Tag weiterzuentwickeln, besser zu werden, an den Potenzialen zu arbeiten, aber auch natürlich immer wieder ihre Stärken auch im Training, in Spielen zu beweisen. Und da muss ich sagen, als ich hier hingekommen bin, fand ich die Aufgabe mega spannend, weil ich das Trio bzw. Quartett und mit Fabi Heck, jetzt fehlt mir natürlich, was heißt alle fünf, Quadrubel, ich weiß es nicht. wenn du da die fünf Quintett, wenn du die fünf natürlich alle zusammennimmst, eine spannende Gruppe mit viel Potenzial und die es mir dann natürlich auch einfach gemacht haben, hier anzukommen und versuchen, mit ihnen zu arbeiten.
Jetzt mal kurz zu deiner Vita. Du warst vorher beim VfL Bochum unter anderem. Du warst selbst nie Profi.
Das ist richtig.
Ich lese immer wieder mal in den Medien, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, muss ich sagen, so ein bisschen das, es wird ja gerne über die sogenannten Laptop-Trainer gespöttelt, sage ich mal, Trainer, Julian Nagelsmann zum Beispiel, die selbst nie Profi waren und quasi über die wissenschaftliche Schiene kommen. Würdest du dich als Laptop-Trainer bezeichnen?
Ich würde behaupten, ich bin ein guter Mix. Also ich glaube, man darf sich halt vor Neuerungen nicht verschließen und sollte halt offen sein und gucken, okay, was gibt mir der Markt und womit kann ich vielleicht Einfluss ins Training, ins Spiel, aber auch Spielvorbereitungen haben. Wenn man jetzt heutzutage die ganzen Statistiken nimmt, gibt es ja verschiedene Plattformen, die dir halt Sachen vorbereitet haben schon, die du nur rausziehen musst. Wichtig ist dann halt zu erkennen, okay, was kann ich dafür gebrauchen? Man muss das immer mit Vorsicht begutachten, weil es sind sehr viele Daten, die natürlich nicht immer, also man kann sich das natürlich auch schön machen, wie es ist. Da muss man dann schon vorsichtig sein. Aber am Ende ist dann natürlich das, was auf dem Platz zählt, das, was entscheidet. Das heißt, es muss immer für mich ein gesunder Mix sein. Wenn man mal das Gefühl hat, okay, wir brauchen mehr Input auf dem Platz und es muss vielleicht auch mal ein bisschen intensiver sein, ist das völlig in Ordnung. Dann kann man das auch mal zur Seite stellen. Schieben, die ganzen statistischen Sachen oder Inputs, die man dann generieren kann. Aber für mich würde ich behaupten, ist so ein gesundes Zusammenspiel entscheidend in der jetzigen und in der heutigen Zeit.
Die treuen Hörer unseres Podcasts hier, die wissen, dass ich kein gelernter Fußballer bin, sondern ich komme aus dem Basketball eigentlich. Für mein Laienohr oder für mein Laienverständnis, welche Statistiken gibt es denn beim Torhüter? Also ich kenne jetzt so gehaltene Bälle, abgewehrte Bälle, festgehaltene Bälle, angekommene Pässe, Gegentore.
Damit hast du zumindest schon mal die wichtigsten mit reingebracht. Ja, klar kann man aus diesen Statistiken, also es gibt ja diesen Expected Goal Wert, Der ist jetzt für einen Torhüter, was man vielleicht nicht vermuten mag, gar nicht so relevant, weil da ist der Schuss gar nicht mit inbegriffen. Dafür gibt es halt noch so den sozusagen Postshot-Wert. So, der beeinflusst oder der nimmt halt den Schuss, der aufs Tor kommt, nimmt der mit rein und berechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der reingeht. Und das ist eigentlich der entscheidendste Wert, wenn wir über Torverteidigung reden. Wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit? Wobei man auch da, und da bin ich wieder, man muss gucken, inwieweit man diese Werte dann für voll nimmt, weil da nicht in dieses, das ist ja dann ein Modell, wo natürlich Sachen gar keinen Einfluss drauf haben. Also das Verhalten des Torhüters ist da nicht mit drin, weil das ist immer unterschiedlich. Also eine 1-gegen-1-Situation wäre jetzt für viele, wenn der Torwart das hält, ein Big Save. Kann aber in der Statistik, weil der Schuss auf den Mann kommt, bedeuten, ja, das war keine hundertprozentige Torchance. Und das verfälscht natürlich Ergebnisse. Deswegen ist natürlich the real life, das, was auf dem Platz passiert, in dem Fall wichtiger. Wie war das Verhalten des Torhüters? Deswegen sage ich, es kann unterstützen, aber es ist nicht, jetzt sage ich mal, der goldene Henkelpott, der die Weisheit sagt. Ne? Also das muss schon im gesunden Verhältnis sein. Man kann damit gewisse Themen stützen oder belegen, aber das heißt nicht, dass das jetzt das ist, was auf dem Platz zählt. Das auf keinen Fall.
Ja, in den letzten Wochen, da wurde viel in Deutschland diskutiert, ob wir einen guten Torhüter haben im Nationaltor. Meiner Meinung nach, spätestens nach Nordirland, Oliver Baumann. Also ehrlich gesagt, ich fand die Diskussion vorher schon ein bisschen absurd, weil ich glaube, wenn wir eine Position haben, wo wir uns keine Gedanken machen müssen, ist es zwischen den Pfosten. Würdest du da zustimmen?
Da bin ich bei dir. Also ich finde, wir haben in Deutschland viele gute Torhüter. Man muss natürlich dazu sagen, dass wir in den letzten Jahren natürlich auch, was dann das Weltklasseniveau angeht, mit Manuel Neuer oder auch davor Oliver Kahn, Jens Lehmann, Neuer prägt jetzt fast 14 Jahre oder hat 14 Jahre die deutsche Nationalmannschaft geprägt. Das ist natürlich ein riesen Zeitrahmen. Ne? Und da sind natürlich auch viele Talente dahinter gewesen. Die mussten erstmal besser werden als Manuel Neuer. Und wenn man ihn heutzutage sieht, der performt immer noch auf einem guten Niveau, auch wenn er nicht mehr bei der Nationalmannschaft ist. Aber man sieht dann jetzt mit Olli Baumann oder Nübel auch einen Finn Dahmen, der sich jetzt vor allem in dieser Saison wirklich sehr positiv in Augsburg entwickelt. Hast du gute Jungs, wo ich keine Bauchschmerzen hätte für die WM 2026.
Wenn du dir jetzt die Torhüter angucken würdest in Deutschland oder so allgemein auf der, so rumrennen auf der Welt derzeit, wer würdest du denn sagen, ist der Beste? Nerdige Antworten gerne zugelassen.
Also man kann da immer unterscheiden, was man halt als Verein natürlich oder als Verband haben möchte. Da gibt es unterschiedliche Profile. Also wenn man Donnarumma zum Beispiel nimmt, der ein brutaler Torverteidiger ist, also ich glaube auf der Linie gibt es aktuell keinen besseren, würde ich sagen, es ist Donnarumma. Aber wenn du jetzt mal 1-gegen-1 nimmst, einen Allison, der im 1-gegen-1 brutal ist, der zudem aber auch noch super zocken kann, einen Ederson. Also ein Torhüter, die haben unterschiedliche Profile und ich glaube, da jetzt zu sagen, das ist jetzt der Beste, das mag ich mir nicht anmuten, weil ich finde, dafür hast du auf der Welt ganz viele Gute, die mit unterschiedlichen Profilen gesegnet sind und ich glaube, da muss jeder Club oder jeder Verein für sich wissen, welches Profil steht uns am besten und wenn das dann für diejenigen der beste Torwart ist, dann ist das der beste Torwart.
Wenn du jetzt wählen könntest, so aus allen Torhütern, die es jemals gab und so weiter und so fort, wenn du dir jetzt einen aussuchen könntest, der mit dir Abendessen geht und dir dabei noch so 2-3 Tricks beibringt, die du wiederum dann in deinem Torwarttraining jetzt Julian Kral, Simon Simoni, Aftus Bajic und Enis Kanga und Fabian Heck beibringen könntest, wer wäre das und was wäre das?
Boah, ich glaube, Gianluigi Buffon ist einer, der es geschafft hat, über 2 Jahrzehnte auf Weltklasseniveau zu performen. Und mit dem würde ich mich wirklich gerne mal zusammensetzen und zu hören, was der mir für Tipps geben kann.
Wir machen den Podcast jetzt hier seit ungefähr 1,5 Jahren. Ich erinnere mich noch, ich habe relativ am Anfang des Podcasts, also da warst du noch nicht beim FCK, da war noch Andreas Klaus, dein Vorgänger-Torwarttrainer bei der ersten Mannschaft. Und da habe ich gesagt, oder ich weiß nicht mehr, ob es ich gesagt habe oder ein Kollege, dass Julian Kral einer der besten Torhüter der zweiten Liga ist. Und da hat ein Hörer, viele Grüße an der Stelle, drunter kommentiert, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war, dass es ein bisschen, ja, boah, ist ein guter Torhüter, aber bester Torhüter, einer der besten Torhüter der zweiten Liga, weiß ich jetzt nicht. Und ich würde nach wie vor behaupten, dass entweder ich oder mein Kollege da jetzt schon jetzt nicht so ganz Schwachsinn erzählt haben. Was würdest du sagen?
Also für mich gehört Jule, wenn wir jetzt über Torverteidigung zum Beispiel sprechen, definitiv zu den besten Torhütern in der zweiten Liga. Was halt auch seine, wenn wir dann wieder bei Statistik sind, seine Werte zeigen, hat einen hohen Impact in der Torverteidigung und Einfluss auf Spielergebnis. Deswegen ist er in diesem Bereich definitiv Top-Torhüter in der zweiten Liga, gehört dazu. Ne, da gibt es noch viele andere, aber für mich gehört er da definitiv zu. Er hat Potenziale, wo er dran arbeiten kann, wie am Fuß oder Raumverteidigung. Aber auch da muss ich sagen, bin ich mit der Entwicklung, wie es aktuell läuft, zufrieden, weil er sich jetzt auf die Sachen, die er gut kann, fokussiert. Und das ist dann auch immer die Stärke eines Torhüters, zu wissen, was sind meine Stärken, was sind vielleicht meine Potenziale und die dann im Spiel bestmöglich einzusetzen. Und da ist er auf einem guten Weg, macht das wirklich ordentlich. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass er, was dann auch den Spieleinfluss angeht, schon einen hohen Impact hat und damit zu den besseren Torhütern in der zweiten Liga gehört.
Du hast jetzt eben gesagt, seine Fähigkeiten auf der Linie und Ball abwehren. Würdest du sagen, dass das seine herausragenden, das, was ihn auszeichnet, ist es das?
Ja, also wenn wir über verschiedene Profile sprechen, dann ist Jule ein klarer Torverteidigungstorhüter.
Ich habe mit ihm auch schon drüber gesprochen, über das Thema hier im Podcast. Auch da schöne Grüße, falls er zuhört, keine Ahnung. Und da hat er auch gemeint, ja klar, also mit dem Ball am Fuß, also das sieht man ja, das ist ja, das muss man jetzt nicht drum rumreden. Beim Torhüter ist ja schon auch so, dass da viel auch im Kopf passiert. Ne? Ich meine, auch da wieder jetzt meine Laienmeinung, hochspringen und Ball fangen, das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist ja das richtige Timing und auch zu trauen, das zu machen. Oder auch wenn es ein Stürmer anläuft, dann eben auch den Ball sicher und präzise wegzuspielen. Wie bringt man da Sicherheit rein im Training?
Ja, einfach vor schwer, würde ich behaupten. Du fängst mit einfachen Sachen an. Also das, was wir ja jetzt auch extremst viel im Torwarttraining machen, sind so einfache Sachen. Erster Kontakt, Passspiel mit der richtigen Schärfe, ne, mit Präzision. Das natürlich alles erstmal mit wenig Druck und dann verschärfst du die ganzen Geschichten. Du wirst schärfer im Anlaufen, versuchst das zu simulieren. Das ist natürlich im Torwarttraining immer das eine. Aber der Übertrag ins Mannschaftstraining durch Positionsspiele oder wenn du 11 gegen 11 spielst, 8 gegen 8, hast du ja immer wieder diese Situationen, die auch im Spiel kommen, wo du einen guten ersten Kontakt brauchst, wo du Lösungen brauchst, das heißt eine Vororientierung, welche Spieler sind frei, welche Räume sind frei. Und das ist dann für mich ein Prozess, der wird nicht von heute auf morgen funktionieren, aber da bin ich guter Dinge und da ist er auf einem guten Weg und verbessert sich da auch stetig. Also da bin ich aktuell wirklich zufrieden, wie er das annimmt, dass wir das auch viel machen und dass er da den Anspruch auch an sich selber hat, sich immer zu verbessern. Und das gilt nicht nur für Jule, das gilt natürlich dann auch für die anderen vier, sei es Simoni, sei es Afto oder auch Fabi und Enis, die das auch genauso gebrauchen können und das genauso durchziehen.
Die Fans, die beim Training vom FCK dabei sind und genau hingucken, sehen, dass du nicht alleine bist. Da ist ja noch der Torhüter-Koordinator Dennis Rodel mit dabei, wenn es ums Torwarttraining geht. Wie genau sind eure Aufgaben geteilt? Wer macht was?
Also letztendlich ist Dennis ja der Koordinator und sozusagen der zweite Torwarttrainer, der mich im Lizenzbereich unterstützt. Und das ist auch gut so und wichtig, weil er sozusagen das Verbindungsstück zwischen Lizenz und NLZ ist. Das bedeutet, wenn wir jetzt Länderspielpause haben und wir brauchen einen dritten oder vierten Torhüter, weil die anderen auf Länderspielreise sind, koordiniert er das Ganze, kann mir Feedback geben, welche Jungs haben sich's gerade verdient, bei uns oben zu trainieren. Hat natürlich dann immer die Trainingseindrücke aus dem Lizenzbereich, hat die Eindrücke aus dem Nachwuchsbereich, kann das abgleichen, kann dann mit den Torwarttrainern aus dem NLZ sprechen. Und deswegen ist das gut, dass er dabei ist. Genauso, wenn jetzt Spielformen sind, wo zwei Torhüter spielen, kann ich mir die Spielform angucken, weil das am Ende ja auch das Spiel ist, wo man Aktionen hat, die man bewerten kann oder noch mehr besser bewerten kann. Und er kann halt mit zwei oder einen weiter trainieren, sodass du halt weiter eine Belastung fahren kannst. Und da ist die Aufteilung in diesem Bereich gut. Und dementsprechend ist das auch, ich bin auch ein Fan davon, mit zwei Torwarttrainern auf dem Platz zu stehen, weil du dann einfach auch eine höhere Frequenz fahren kannst, Wiederholungszahlen, Spielsituationen besser nachstellen. Und genau, so ist dann die Rollenverteilung.
Ich würde jetzt nochmal kurz auf dich eingehen. Du bist jetzt, wie gesagt, seit einem halben Jahr ungefähr beim FCK. Warum hast du dich für den FCK und für Thorsten Lieberknecht ja als Mitglied seines Stabes entschieden?
Zum einen habe ich ja das Privileg oder das Glück bekommen, dass man bei mir angefragt hat, ob ich mir das vorstellen kann. Und auch wenn ich Trainer bin und nicht mehr dieser Sportler in sich, hat man als Trainer natürlich auch gewisse Ziele. Und mein Ziel war es natürlich auch, in den Profibereich zu kommen. Ich habe jetzt davor fast 10 Jahre im Nachwuchsbereich gearbeitet, in verschiedenen Positionen und in verschiedenen NLZs. Und ja, wenn man dann die Möglichkeit hat, so einen Verein wie den ersten FCK als Torwarttrainer begleiten zu dürfen und auch unter Thorsten Lieberknecht, der schon einige erfolgreiche Jahre bei den anderen Clubs hatte, ist das natürlich eine Möglichkeit, wo ich einfach nicht Nein sagen konnte. Und allein jetzt so die ersten Monate, die Erfahrung hier im Stadion, die Fans, die ja wirklich verrückt sind, die für diesen Club brennen, das ist schon was, was mich bestätigt, dass ich da eine sehr gute Entscheidung getroffen habe.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es jetzt auch dass es auch herausfordernd war, in dieses Umfeld zu kommen, weil du hast vorhin angesprochen, der FCK hat 5 Torhüter im Training bei der ersten Mannschaft. Das ist ja schon recht viel. Wie schafft man das, alle da irgendwie bei Laune zu halten? Weil ich meine, gerade die Torhüterposition ist ja eine, da spielt halt, wenn es gut läuft, also da hofft man ja, dass nur einer spielt.
Das ist gut, dass du die Frage stellst. Ich habe vor der Saison mit allen Torhütern ein individuelles Gespräch geführt, um sie halt zum einen kennenzulernen und aber auch gewisse Rollen schon mal so ein bisschen zu verteilen. Wir haben ja mit Fabi Heck einen gehabt, der zu Saisonbeginn lange verletzt war. Das ist natürlich für einen jungen Torhüter auch nicht so schön, gerade wenn du jetzt in dieser Phase bist, du willst spielen, du musst trainieren, du willst dich weiterentwickeln und da dann erstmal knapp 3 Monate rausfällst mit einer Verletzung, die für einen Torhüter dann natürlich auch nicht so schön war. Du hast mit Enes Kanga einen, der noch U19 spielen könnte, aktuell dann in der U21 spielt, da seine Spielpraxis sammelt und hast mit Simoni und Afto natürlich auch zwei, die schon im Lizenzbereich ihre Wege gegangen sind, die das kennen, wo auch dann, und das ist dann das zweite Thema, immer wieder klare Kommunikation, offen mit ihnen sprechen. Die Jungs sind, was das angeht, natürlich dann auch schon Profi genug. Die wissen, wie das ist im Lizenz- oder Profibereich. Das ist dann auch immer, ja, das Traurige an eines Torhüters. Es kann halt immer nur einer spielen. Und dann ist es am Ende natürlich auch dann ein Leistungsprinzip. Und da hatte dann jetzt in dem Fall zum Beispiel Simon durch die Vorbereitung ein bisschen Pech, dass er da 2,5 Wochen ausgefallen ist durch Verletzungen und Krankheit. Und das ist natürlich sehr ärgerlich.
Hand aufs Herz, gab es vor der Saison eine echte Frage, wer die Nummer 1 ist?
Also ich bin reingegangen und habe gesagt, ich gucke mir das erstmal an, weil am Ende kenne ich Jule Kral von den Spielen, die habe ich mir natürlich vorher angeguckt. Ich habe mir von Simoni Spiele angeguckt, von Afto das, was ich sehen konnte. Und dementsprechend war es für mich erstmal so, ich gucke mir das Ganze an. Und die ersten 2, 3 Wochen kriegt man ja dann ein Gefühl, wer hat so seine Stärken wo, wer hat seine Potenziale, wie ist so der Eindruck im Mannschaftstraining. Und das war meine Herangehensweise.
Wie ist da jetzt aktuell die Hackordnung? Julian Kral Nummer 1, Simon Simoni Nummer 2, Aflus Balc Nummer 3?
Das ist der aktuelle Stand, ja.
Und wie ist bei den beiden jungen Torhütern, Fabian Heck und Enes Kanga?
Da hat Enes aktuell ein bisschen die Nase vor, aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass Fabi Heck lange verletzt war, der immer noch natürlich, weil er Schrauben drin hat, was spürt. Dementsprechend geht es jetzt für Fabi vor allem darum, über Trainingsleistungen wieder ranzukommen, auf sein Niveau zu kommen, weil nach 3,5 Monaten bist du nicht nach 2 Wochen wieder an dem Punkt, wo du vorher warst. Und das ist so aktuell und das weiß er auch, das ist auch so mit ihm kommuniziert, dass er jetzt gerade über Training kommen muss, sich immer wieder anbieten. Und dann ist es auch da, Leistungsprinzip.
Man sagt ja immer wieder, dass gerade junge Torhüter viel spielen müssen, weil die Torhüter ist ja ein bisschen wie so ein guter Wein. Das reift ja erst, wenn sie erfahrener werden. Wie wichtig ist es, dass Fabian Heck auch früher oder später wieder Spielpraxis sammelt?
Also klar kannst du eine gewisse Sachen auch übers Training dich verbessern, Sachen annehmen. Am Ende steht natürlich die Leistung auf dem Feld in den Pflichtspielen oder grundsätzlich in den Spielen, weil das ist das am Ende, wo du nach gemessen wirst. Deswegen, klar, ist es für Fabi Heck unabdingbar, auch zu spielen. Und dann muss man als Verein, wenn die Konstellation so wie jetzt ist, mit 5 Torhütern, wo du halt dann auch natürlich gucken musst, wie kannst du das ja, gewährleisten, die Aufgabe, Lösung zu finden. Wie die dann aussieht, das muss man dann immer schauen, was die beste Lösung ist.
Das riecht jetzt ein bisschen nach einer Ausleihe.
Dazu kann ich leider zum jetzigen Standpunkt nichts sagen.
Okay, jetzt umgekehrt, bei Enes Kanga ist ja ähnlich. Der ist ja, das kann man, denke ich, um Fug und Recht behaupten, einer der größten Torwarttalente in Deutschland. Ist U19-Nationaltorhüter, hat jetzt auch bei der Länderspielpause 2 von 3 Spielen von Anfang an gemacht. Wie stolz ist man da drauf?
Also ich glaube, dass der größte Stolz kann bei Enes selber sein, weil am Ende ist das die Arbeit, die er über Jahre geleistet hat. Und da muss ich mich rausnehmen, weil ich damit ja grundsätzlich nicht viel zu tun hatte. Der ist im Sommer gekommen, der trainiert regelmäßig bei uns mit, aber das, was er erreicht, das hat er A, erstmal selber geschafft und geleistet und B, ist er durchs NLZ gegangen, hat die Torwarttrainer da, die Mannschaftstrainer da, die ihn da geformt haben und da gebührt er denjenigen ja, der Stolz zu sehen, was sie aus diesem Jungen für Potenziale rausgeholt haben und auch vielleicht noch drinstecken. Und natürlich bin ich auch stolz, oder ich glaube, der ganze Verein ist darauf stolz, dass wir einen U19-Nationaltorhüter haben, der jetzt auch 2 EM-Quali-Spiele gemacht hat, die er auch wirklich gut gemacht hat, auch mit einem sehr positiven Feedback. Und ich glaube, da kann ein ganzer Club drauf stolz sein, weil das ist die Arbeit jedes einzelnen Trainers, Torwarttrainers, aber auch Staffglieder, die ihn begleitet haben.
Stehst du dann im DFB im Austausch? Weil es war ja jetzt so, er hat ja 2 Spiele gemacht. Sein Kollege, ich habe jetzt den Namen leider gerade nicht parat.
Leon Klanatsch.
Genau, dankeschön. Hat ja das dritte absolviert, also quasi das Spiel in der Mitte. Ehen ist das erste und das letzte. Gibt es dann Austausch vorher, dass man sagt, okay, der wird so und so viel spielen, der wird so und so viel spielen?
Wir erfahren vorher, ob er spielt oder nicht. Aber das ist immer in der Regel, wenn die Jungs das eigentlich wissen. Und dann kriegt Dennis, ist dann im Austausch mit dem U19-Torwarttrainer der Nationalmannschaft, kriegt die Info, kriegt dann auch Feedbacks und Videosequenzen von den Spielen. Das ist dann alles, was dann über den Koordinator läuft, was jetzt die Jugendnationalmannschaften angeht.
Jetzt bist du ja, also sofern Ines, gehen wir jetzt mal von aus, weiterhin seinen Weg im Lizenzbereich beim FCK gehen wird, bist du ja dann für ihn zuständig. Ist da auch irgendwo ein bisschen Druck vorhanden, den du dir vielleicht auch machst, weil ich meine, Enes ist ja zweifelsohne hoch veranlagt. Und wenn es dann irgendwann, ich meine, es gibt ja Talente, da ist einfach irgendwann aus Gründen, die keiner so richtig erklären kann, ist einfach irgendwann vorbei. Machst du dir da Druck, dass das nicht der Fall sein wird bei ihm?
Ich selber mache mir da keinen Druck, weil am Ende, bin ich auch ehrlich, ich bin ein Unterstützer, der den Jungs versucht, was mit an die Hand zu geben, womit sie arbeiten können. Das heißt, ich versuche, die Tür zu öffnen, aber durchgehen, das müssen sie am Ende immer selber. Und dementsprechend ist der Druck da bei mir nicht so hoch wie vielleicht bei dem Spieler selber. Aber auch da muss man sagen, wenn ich so die Jungs sehe, die versuchen da schon mit einer gewissen Lockerheit ranzugehen. Die haben das Privileg, dass sie jetzt schon mal was erreicht haben, aber ich glaube, für viele trotzdem immer noch an der Startlinie stehen und nicht an der Ziellinie. Deswegen, und das sieht man dann auch im Training, gibt da weiter Gas und ja, ich glaube, Druck ist da der falsche Begriff, sondern vielleicht die Freude und den Spaß, dass ich dahin kommen kann, wo vielleicht andere nicht das Privileg haben. Und ich glaube, damit sollte man eher daran gehen.
Enes spielt ja derzeit bei der U21 in der Oberliga. Es wurde ja letztes Jahr gesagt, es wäre besser, wenn die, das war jetzt bevor du da warst, aber ich meine, du findest ja jetzt die Strukturen vor, die eben auch so entstanden sind. Wurde ja gesagt, die zweite Mannschaft sollte eher früher als später in die Regionalliga aufsteigen, eben auch, dass junge Talente Spielpraxis auf höherem Niveau bekommen. Bei Torhütern stelle ich mir jetzt erstmal so generell vor, dass es prinzipiell erstmal wichtig ist, im Herrenbereich gegen erwachsene Männer sich eben auch mal beweisen zu können und zu müssen. Liege ich da falsch oder ist das schon auch so ein Ding, dass man sagt, okay, es reicht jetzt erstmal in der Oberliga, das passt jetzt erstmal, weil es ja eben Herrenbereich ist?
Also klar, Regionalliga ist natürlich nochmal ein anderes Niveau, aber ich bin ehrlich, ich bin froh, dass wir A, eine U21 haben, wo wir aktuell ja U19-Spieler auch mit Enis schon im Seniorenbereich spielen lassen können. Und es ist immer noch die fünfte Liga in Deutschland. Dementsprechend ist das natürlich schon mal ein Niveau, wo er schon gefordert ist. Ne? Und da ist mir das immer noch lieber, als wenn du keine U21 hättest und erstmal gucken müsstest, okay, wie kriegst du es jetzt hin, dass er frühzeitig Seniorenfußball generieren kann. Dementsprechend bin ich der Meinung, bin ich erstmal froh, dass es überhaupt eine U21 gibt und dass die sogar in der Oberliga spielen. Und sie spielen ja auch, sage ich mal, aktuell auch wieder oben mit um den Aufstieg, was natürlich auch wieder was mit Druck zu tun hat, wo natürlich auch ein Torhüter den Druck verspürt, okay, ich muss auch liefern, weil wir haben ein gemeinsames Ziel und das ist vielleicht den nächsten Step, die Regionalliga zu erreichen. Und dementsprechend ist es für einen Torhüter immer gut zu spielen, auch wenn es dann vielleicht erstmal nur in Anführungszeichen Oberliga ist, wobei das für mich völlig in Ordnung ist, weil man muss auch sagen, U19-Niveau hat so Oberliga-Regionalliga-Niveau. Wenn wir jetzt Top-NLZs mal ein bisschen rausnehmen, die natürlich schon gefühlt zwei oder dritte Profimannschaft sind, ist das was anderes. Aber im Endeffekt performt der gerade auf Senioren-Ebene einen Tick höher als U19. Und das ist schon mal der nächste Step, den wir ihm anbieten können. Und den macht er aktuell ja auch wirklich ordentlich. Ich glaube, mit 5-0 in der U21. Von daher macht das gut.
Ist dann irgendwann auch der Punkt erreicht, ich rede jetzt nicht von dieser Saison, sondern nächster, übernächster Saison, wo man dann sagen muss, okay, wenn die zweite Mannschaft eben nicht in die Regionalliga kommt, dass man eben dann auch mal gucken muss, ob man irgendwie eine Ausleihe arrangiert, dass er eben vielleicht sogar Regionalliga oder vielleicht sogar dritte Liga?
Klar gibt es da im Hintergrund immer Pläne, die wir verfolgen. Ist natürlich immer die Konstellation, wie es hier läuft. Von daher gibt es da verschiedene Möglichkeiten, die man einschlagen kann. Aber klar, wenn das eine Option ist, dann ist das immer eine, die man auf jeden Fall überdenken muss, ob man das macht. Spielen ja viele Faktoren mit rein, ne? Also man braucht ja erstmal einen Verein, der ihn gerne hätte, wo wir auch von sicher ausgehen können, dass er Spielpraxis sammelt. Also das sind viele Faktoren. Nichtsdestotrotz kann es ja auch sein, dass wir sagen, okay, wir sind so von ihm überzeugt, er bleibt hier und spielt bei uns. So provokant mal gesagt. Ne, aber klar, da sind wir auf jeden Fall vorbereitet und auch in den Planungen zu schauen, okay, was ist das Beste.
Du warst ja vorher in Bochum, haben wir ja eben kurz drüber geredet. Ich meine, dass es, liege ich jetzt falsch, oder gab es doch eine Zeit lang keine zweite Mannschaft, oder?
Richtig, die wurde, ich glaube, vor 2 Jahren ins Leben gerufen. Die sind ja jetzt im ersten Jahr dann direkt aufgestiegen, sind jetzt im zweiten Jahr in der Regionalliga. Da hatten wir in Bochum damals das Problem, dass du gute junge Torhüter hattest, aber halt keine Spielzeit anbieten konntest. Das ist, kann natürlich ein Karrierekiller sein. Das ist so.
Ich will jetzt hier nicht zu sehr abdriften, aber was macht man dann?
Da muss man natürlich schauen. Einmal ist es Vereinsphilosophie. Was ist die Idee? Dann ist natürlich auch immer der Spieler, der natürlich die Kunst oder weiß, wie der Verein aufgebaut ist. Also ein talentierter U19-Torhüter weiß, okay, wenn ich jetzt in den Lizenzbereich komme, ist der VfL Bochum zu der damaligen Zeit der richtige Club, weil ich dann spielen kann, ja oder nein. Das müssen dann ja auch immer die handelnden Personen für sich ausmachen, was jetzt der richtige Weg ist. Deswegen kann ich das gar nicht so beurteilen. Ich kann nur sagen, Spielen ist wichtig. Deswegen ist für mich als Torwarttrainer, wenn ich jetzt nur mal die Rolle des Torhüters nehme, enorm wichtig, eine U21 zu haben. Aber die Vereine haben ihre Gründe, wieso, weshalb, warum sie das haben oder halt eben nicht. Und das ist dann, sage ich mal, eine Entscheidung, die der Verein entscheiden muss.
Du trittst beim FCK in große Fußstapfen. Ich nehme an, du grinst schon sehr wissend. Ich nehme an, du weißt, auf wen ich hinaus will, nämlich auf Gary Ehrmann. Ich glaube, in Deutschland, wenn es um gut ausgebildete Torhüter geht, da fällt sein Name immer wieder mal, jetzt auch in verschiedenen Kontexten. Roman Weidenfeller, Kevin Trapp, Tim Wiese zum Beispiel, jetzt nur ein paar zu nennen, Florian Frommlowitz wäre da auch noch. Gab es da vorher einen Austausch mit dem?
Vorher, im Vorhinein nicht. Als ich dann hier war, haben wir natürlich telefoniert. Er ist ja auch regelmäßig am NLZ, macht da auch noch dienstags Torwarttraining mit den Top-Talenten. Und dementsprechend ist da immer wieder ein Austausch, wo wir, ist ja auch ab und zu dann beim Torwarttraining der Lizenz dabei oder beim Mannschaftstraining grundsätzlich. Von daher, da ist auf jeden Fall immer mal wieder ein Austausch, ja. Aber nicht im Vorhinein.
Und was sagt er so? Ist er zufrieden mit deiner Arbeit?
So über meine Arbeit haben wir jetzt nicht so viel gesprochen. Es geht dann eher um die Jungs. Ich glaube, das ist auch das, was am wichtigsten ist. Erzählt mir dann natürlich auch viel, wie er das Torwartspiel interpretiert, was ihm wichtig ist, wo ich auch voll bei ihm bin, wenn es dann um Mentalität, Persönlichkeit, diesen absoluten Willen, und dafür steht Gary ja einfach, Bälle zu halten, Typen auszubilden, die natürlich auch eine gewisse, Aura haben, sage ich mal. Und das ist, glaube ich, das, was der FCK über Jahre auch bei den Torhütern geprägt hat und wo ich voll bei ihm bin, dass das natürlich auch ein sehr gutes Stilmittel ist, womit du als Torhüter gerade hier auf dem Betzenberg auch punkten kannst.
Wir nehmen jetzt kurz vom Südwestderby auf gegen den Karlsruher SC. Da wird wahrscheinlich auch Julian Kral wieder im Fokus stehen in irgendeiner Form. Gut, ich meine, Torhüter, die stehen oft im Fokus, einfach weil sie halt diejenigen sind, die halt die Bälle festhalten oder auch nicht manchmal. Bis jetzt läuft es ja eigentlich ganz gut in der Saison für Jule. Gibt es da irgendeinen Deal von wegen, wenn du so und so oft ohne Gegentor bleibst, gebe ich dir was aus oder umgekehrt? Gibt es da irgendwie sowas?
Nein, weil wir beide natürlich, oder wir als Torwart-Team, immer verfolgen, zu Null zu spielen. Und das ist das, was wir immer versuchen. Das ist nicht immer möglich. Aber da ziehen wir alle an demselben Strang, genauso wie mit der Mannschaft, weil als Torhüter alleine kannst du das natürlich nicht leisten. Das ist das eigentlich das oberste Ziel immer als Torhüter, weil jedes Gegentor ist halt schon eine Niederlage. Und das wollen wir natürlich versuchen zu verhindern.
Er hat ja jetzt, glaube ich, auch schon, wenn ich es richtig gesehen habe, ein paar Nominierungen in der Kicker-Elf des Tages gehabt. Ne? Also das ist ja immer so ein bisschen auch so ein kleines Gütesiegel, nenne ich es jetzt mal. Da gibt es auch keine Marke, die gerissen werden könnte.
Nein, also danach. Jetzt hast du ihn vielleicht auf eine Idee gebracht, wenn er sich das anhört.
Schöne nein, Grüße an der Stelle.
Aber nein, das haben wir in keiner Art und Weise irgendwie besprochen und so weiter. Ich habe einen Deal mit der Mannschaft, das bleibt bei mir, wo ich dann manchmal was ausgebe, wenn sie was schaffen. Aber sonst haben wir eigentlich keine Absprachen in irgendwelchen mit Belohnungen oder sonst irgendwas.
Aber was wir schaffen müssen, verrätst du jetzt auch nicht?
Nein, nein. Das bleibt im Team.
Okay. Dann gucke ich mal auf die Uhr. Wir sind auch schon so langsam am Ende angekommen unserer heutigen Folge. Wie verfolgst du allgemein zu die zweite Liga? Worauf legst du da so Wert, wenn du andere Spiele guckst? Guckst du ja auch die Torhüter an oder auch einfach mal so wirklich einfach nur Fußball gucken?
Also so einfach nur Fußball gucken ist wirklich mittlerweile schwierig. Gerade als Torwarttrainer guckt man sich Gegentore an, dann geht man da irgendwie auch unterbewusst direkt in eine Bewertung. Oh, was hätte er vielleicht besser machen können? Das ist schon drin. Ich muss auch sagen, privat gucke ich gar nicht mehr so viel Fußball, weil ich habe sowieso durch die Arbeit nur Fußball. Ich gucke mir, wenn wir jetzt über Gegnervorbereitung sprechen, 3-4 Spiele an, gucke mir die Torhüter an. Das heißt, ich habe eigentlich auch viel, wo ich Fußball gucke. Deswegen ist das so im Privaten weniger geworden. Klar, gibt Spiele, Champions League und so weiter. Oder Samstagabendspiel, Topspiel, zweite Liga, 20-30 Spiele. Klar, die guckt man dann mal, wenn man zu Hause ist und nicht selber unterwegs ist. Aber so ganz, ja, so erste Liga komplett verfolgen, tue ich jetzt nicht unbedingt.
Was guckst du denn dann an?
Ehrlicherweise gucke ich viel Serien.
Okay.
Um abzuschalten.
Hast du da einen Tipp? Ich bin derzeit ein bisschen blank.
Oh, ich habe einiges jetzt geguckt. Foundation finde ich nicht schlecht. Jetzt auf Netflix gibt es dieses Monster mit Ed Gein. Von daher finde ich nicht schlecht. Muss man aber, das glaube ich, muss jeder für sich entscheiden, ob er das gucken möchte oder nicht.
Dann schaue ich vielleicht mal rein. Sören, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Und euch da draußen natürlich wieder mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nicht vergessen, abonnieren, kommentiert, wenn euch was nicht passt oder wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendwas. Das hilft uns natürlich auch, dass wir hier weiterkommen. Und natürlich nicht vergessen, Newsletter abonnieren, www.rheinpfalz.de/FCK. Da gibt es alles Wichtige und Neue um die Roten Teufel. Sören, vielen Dank dir. Ich nehme an, ihr habt das heute Nachmittag noch Training.
Nee, wir haben heute Morgen trainiert.
Oh, okay.
Genau.
Dann wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Tag und ja, viel Erfolg gegen KSC.
Ja, vielen Dank und bis dann. Ciao.
Ciao.